Frohsinn.
Das werktägliche Infomagazin von Radio Froh
auf 105,0.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frohsinns, das Infomagazin von Radio Froh. Mein Name ist Aylin Yilmaz. In der heutigen Sendung hören Sie einen weiteren Beitrag zur Arbeiterkammerwahl, die noch bis 18. März in Oberösterreich stattfindet. Diesmal wird der gewerkschaftliche Linksblock vorgestellt. Außerdem gibt es ein kurzes Interview mit der diesjährigen Gewinnerin des Frauenpreises der Stadt Linz. Und Sie erfahren, wie sich Frauenarmut wissenschaftlich feststellen lässt und welche Schwierigkeiten es bei der Erfassung gibt. Unter dem Motto »Echte Gleichberechtigung jetzt« stellt der gewerkschaftliche Linksblock explizite frauenpolitische Forderungen. Konkrete Themenschwerpunkte, die sich darin wiederfinden, sind gleicher Lohn für gleiche Arbeit, die Bekämpfung der Altersarmut und wirksamer Schutz gegen Gewalt an Frauen. Ina Preh, Kandidatin auf Listenplatz 12, geht näher auf die Inhalte ein.
Was gibt es da im Jahr 2024 zu sagen zum Thema Gleichberechtigung? Es ist erschreckend, aber leider immer noch sehr, sehr viel. Die erste Forderung, mit der ich beginnen möchte, ist eine sehr, sehr wesentliche und es macht mich sehr traurig, sie immer noch formulieren zu müssen. Und sie lautet: gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Es ist immer noch nicht selbstverständlich in Österreich, dass Arbeiterinnen und Arbeiter denselben Lohn bekommen für dieselbe Arbeit. Das ist einfach ein Thema, das müssen wir in den Griff bekommen, weil von diesem Gender Pay Gap einfach auch ganz viele andere weitere Probleme entstehen und auch Dinge abhängig sind. Ich selbst bin vor einem Jahr Mutter geworden und ja, also eine persönliche Lebensabschnittsveränderung, wie Mama zu werden, bedeutet in Österreich auch mit diesen ökonomischen Benachteiligungen konfrontiert zu werden. Was heißt das konkret? Ganz viele Frauen entscheiden sich immer noch deshalb auch länger zu Hause zu bleiben, weil sie ein Stück weit auch in diese Rolle gedrängt werden. Es ist so, dass wir in Österreich die Situation haben, dass nur 8 von 10 Männern, also dass 8 von 10 Männern überhaupt nicht in Karenz gehen. Das heißt, wir haben einmal 2 von 10, die gehen. Und 1% aller Väter in Österreich gehen länger als 6 Monate. Das heißt, wir haben es da einfach schon nach wie vor mit einem sehr eingefleischten, ausgeprägten Mutterschaftsideal zu tun. Und es ist nicht nur das, also nicht nur die gesellschaftlichen Wertvorstellungen, die dazu führen, sondern wie gesagt auch dieser Gender Pay Gap. Also ganz oft ist es einfach eine ökonomische Entscheidung, wer zu Hause bleibt. Und wir als GLB sagen, dass es das nicht sein kann. Es braucht einfach Maßnahmen in der Arbeiterkammer, dass wir uns dafür einsetzen, dass Frauen den gleichen Lohn bekommen. Es braucht gesetzliche Rahmenbedingungen und nicht zuletzt auch Kinderbetreuung, die ausgebaut ist, die als Bildungseinrichtungen verstanden werden, die qualitativ hochwertig auch arbeiten können. Also wir haben in den Kinderbetreuungseinrichtungen hauptsächlich Frauen, die arbeiten, zu Arbeitsbedingungen, wo schon lange bekannt ist, dass sie nicht zufriedenstellend sind, dass sie nicht gesund sind. Und um dieses Gesamtthema Frauen, Karenz, wie betreuen wir unsere Kinder, lösen zu können, braucht es einfach auch Geld, das wir reinstecken in das System.
Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt des frauenpolitischen Wahlprogramms des gewerkschaftlichen Linksblocks ist die Rücknahme der Erhöhung des Frauenpensionsalters. Dies vor allem deswegen, da gleicher Lohn für gleiche Arbeit zwischen Mann und Frau noch nicht verwirklicht ist. Dazu sagt Ina Preh:
Es kann einfach nicht sein, und da komme ich wieder auf die erste Forderung zurück, dass Frauen jetzt länger arbeiten. Sie übernehmen den Großteil der Care-Arbeit nach wie vor in unserer Gesellschaft. Sie haben nicht für den gleichen Lohn gearbeitet wie die Männer und dürfen jetzt auch noch gleich lange arbeiten gehen.
Zwischen Gewalt gegen Frauen und Care-Arbeit. In Hinblick auf eine faire Aufteilung von unbezahlter Arbeit, konkret die Care-Arbeit von älteren Familienmitgliedern, stellt der gewerkschaftliche Linksblock klar, dass auch hier noch Verbesserungsbedarf besteht.
Ein anderes wichtiges Thema frauenpolitisch, das ich noch ansprechen möchte, ist ein wirksamer Schutz vor Gewalt. Es ist so, dass leider, es war vor ein paar Tagen wieder groß in den Medien, in Österreich die Anzahl der Femizide wirklich hoch ist. Also im Jahr 2023, und da ist jetzt der letzte Fall nicht eingerechnet, wurden 27 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet. Wir haben nach wie vor mit patriarchalen Stereotypen zu kämpfen, mit frauenfeindlichen Stereotypen zu kämpfen. Und wir brauchen Ideen dazu, wie wir Frauen besser schützen können. Das, was aktuell in Österreich passiert, ist zu wenig. Und warum ist das auch ein Thema, was den GLB umtreibt? Auch wirtschaftliche Unabhängigkeit oder gerade wirtschaftliche Unabhängigkeit könnte ein wichtiger Schlüssel sein, dahingehend, dass Frauen auch den Schutz bekommen, den sie verdienen. Das heißt, wir brauchen Löhne in den typischen Frauenberufen, von denen die Frauen auch leben können, von denen sie unabhängig von ihren Männern leben können, weil wirtschaftliche Unabhängigkeit dazu führt, dass Frauen Entscheidungen für sich treffen können, für sich und ihre Kinder, und dass die Entscheidung auch sein kann, ich gehe, wenn von meinem Mann, von meinem Partner Gewalt ausgeht. Es ist so, dass in Österreich nach wie vor den Großteil der Care-Arbeit wir Frauen leisten. Wir kümmern uns um die Kinder, wir kümmern uns um die Eltern, um die Schwiegereltern, wenn sie älter werden. Wir übernehmen ganz viele pflegerische Tätigkeiten. Und nicht nur, also man hat bei Care-Arbeit oft so die Vorstellung, dass das ausschließlich pflegerische Handlungen sind oder Betreuungsaufgaben, aber es ist ja auch so, dass dieser Mental Load, wie das genannt wird, einfach sehr, sehr hoch ist bei Frauen. Also Frauen sind diejenigen, die sich oft überlegen, ah, was kriegt denn die Tante zum Geburtstag, braucht vielleicht der Kleine schon die nächste Kleidergröße oder die Schuhe sind wieder zu besorgen oder braucht die Mutter, ja, wo kriegt die Mutter heute ihr Mittagessen her? Also alle diese Themen sind halt oft so, dass das die Frauen zu Hause managen. Und es gibt ganz, ganz tolle Zeitbudgetstudien, die einfach auch zeigen, also wie quasi die Care-Arbeit aufgeteilt wird in Beziehungen. Und das haben wir oft das Bild, dass die Frau die Managerin ist, also die verteilt dann Aufgaben und sagt, heute gehört mal wieder gestaubsaugt oder die Schwiegermutter gehört so und so versorgt. Und der Mann hat in diesen Studien oft die Rolle des Assistenten. Wen von uns im Raum kommt denn dieses Rollenbild nicht bekannt vor? Und dieses Rollenbild führt dann einfach auch oft dazu, dass Frauen die sind, die letztverantwortlich sind, die sich auch letztverantwortlich fühlen, oft einfach aufgrund dieser ganzen Anforderungen gefordert sind, überfordert sind und ja ganz, ganz viel Energie brauchen, um diese ganzen alltäglichen Care-Arbeitsthemen abzubewerkstelligen. Das ist auch ein Grund, warum Frauen weniger Erwerbsarbeiten, aber sie arbeiten, wie diese Zeitbudgetstudien zeigen, in Summe mehr. Nämlich sie erwerbsarbeiten und Care-Arbeiten.
Mein Kollege Felix Harrer war zudem am 14. Februar am Aktionstag des gewerkschaftlichen Linksblocks in Linz dabei. Er hat Franz Fendt, ebenfalls Kandidat des Linksblocks, zum Interview gebeten.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin hier bei beim Stand der Arbeiterkammerwahl der GLB mit Kandidat Franz Fendt. Wollen Sie sich vielleicht kurz vorstellen?
Mein Name ist Franz Fendt. Ich bin vom Beruf Sozialbetreuer im Sozialverein B37 und arbeite mit wohnungslosen und obdachlosen Menschen, die eine psychiatrische Diagnose haben. Und gewerkschaftspolitisch bin ich Betriebsrat, stellvertretender Vorsitzender im Sozialverein B37. Das ist keine kleine Firma, eine Firma mit 130 Beschäftigten.
Das Wahlprogramm der GLB ist doch relativ umfangreich. Was sind denn so die Hauptthemen bei Ihnen?
Ganz grundsätzlich möchte ich anmerken zum Wahlprogramm des GLB, dass es ein Wahlprogramm ist und eine Gewerkschaftspolitik ist, die sich jenseits sozialpartnerschaftlicher Backelei befindet. Bei uns geht es nicht darum, also wir verstehen die Auseinandersetzungen in der Arbeitswelt als Interessenskampf und für uns geht es darum, also die Interessen der Arbeitenden und auch der Prekarisierten durchzusetzen. Und so haben wir auch unsere ganze Politik angelegt.
Sie haben in Ihrem Wahlprogramm unter anderem, oder fordern Sie in Ihrem Wahlprogramm, eine Notschlafstelle für jeden Bezirk in Oberösterreich. Wie wäre denn das konkret zum Umsetzen?
Das ist eigentlich eine der leichtesten umsetzbaren Forderungen. Es gibt ja in Wirklichkeit nur in 5 Städten in Oberösterreich Notschlafstellen und aufgrund der Wahnsinnsexplosion der Mieten, aufgrund der Teuerung wird die Wohnungslosigkeit immer ein größeres Problem und es wäre ganz leicht, in jeder Bezirkshauptstadt eine Notschlafstelle bzw. eine Wohnstelle für Wohnungslose zu schaffen. und es gäbe natürlich gäbe es auch ausreichend Träger, die das durchführen könnten. Es müsste halt vom Land finanziert werden. Das ist die Forderung.
Stichwort Mieten bzw. natürlich auch Betriebskosten, weil es aktuell ein großes Thema ist. Was ist da geplant? Gibt es irgendwelche Ideen Richtung gesetzliche Obergrenzen?
Ja, gesetzliche Mietobergrenzen auf jeden Fall. Also das ist eine der Kernforderungen. Und wir denken, da, nachdem Wohnen ein Grundbedürfnis ist, muss Wohnen insgesamt dem Markt entzogen werden. Das heißt also, dass in die gesetzlich eingegriffen werden muss in die Mieten, aber auch in die Höhe der Betriebskosten, vor allem also was die Energie betrifft, also weil die Energiepreise ja auch gewaltig angestiegen sind, also da muss genauso regulierend eingegriffen werden. Aber grundsätzlich ist das Ziel, dass das Wohnen insgesamt dem Markt entzogen wird.
Wenn ich jetzt richtig raushöre, ist es auch die Idee, dass man Wohnen entsprechend leistbar machen müsste, sollte. Das heißt, Löhne und Gehälter müssten eigentlich steigen.
Ja, das also Wohnen ist die eine Geschichte, das ist ein Grundbedürfnis, das realisiert werden muss und entsprechend billig sein muss. Das andere sind die Löhne und Gehälter. Ich denke also, dass gerade in den letzten 10 bis 15 Jahren die Lohnquote immer gesunken ist. Das heißt, der Anteil der Löhne am gesellschaftlichen Reichtum, am Bruttonationalprodukt. Und dieser Trend muss eindeutig umgekehrt werden. Das heißt also, dass die Löhne also die Mehrproduktion und die erhöhte Produktivität abgebildet werden muss und dass natürlich die Teuerung abgegolten werden muss. Und insgesamt auf jeden Fall der Anteil der Löhne am Bruttonationalprodukt wieder steigen muss.
Um noch beim Arbeitsbereich zu bleiben, einer der doch wesentlichen Punkte des gewerkschaftlichen Linksblocks ist auch die 30-Stunden-Woche. Wie wäre so etwas konkret umzusetzen? Und gilt das für alle Bereiche oder nur für spezielle Bereiche?
Also würde man jetzt nach der gestiegenen Produktivität gehen, dann wäre also jetzt auf die letzten 20 Jahre betrachtet, dann wäre es nicht eine 30-Stunden-Woche, sondern eine 25-Stunden-Woche. Insofern ist diese Forderung nach einer 30-Stunden-Woche durchaus also ein Kompromiss, kann man sagen. Grundsätzlich also ist das sehr einfach zu realisieren. Zur Arbeitszeitverkürzung, das muss man natürlich schon anmerken, muss eine Arbeitsplatzgarantie, also das heißt also nicht, dass die Arbeit auf weniger Leute aufgeteilt werden muss, sondern es müssen sozusagen die Jobs, die gleiche Anzahl an Jobs bleiben. Das heißt, in Wirklichkeit müssen mehr Leute eingestellt werden. Das halte ich für eine wesentliche Geschichte bei der Arbeitszeitverkürzung. Und natürlich der volle Lohnausgleich. Also es darf nicht so sein, also dass die Arbeitenden ihre Arbeitszeitverkürzung selber finanzieren.
Ein weiteres, doch sehr großes Thema ist auch die Klimathematik. Was sind da die konkreten Ansätze der GLB?
Also der GLB, ich denke, da muss man ganz grundsätzlich einmal ansetzen, also am Kapitalismus, an diesem Gesellschaftssystem, in dem wir leben. Und dieses Gesellschaftssystem ist eins, das die Menschen ausbeutet, die Arbeiterinnen und Arbeiter ausbeutet und auch die Natur ausbeutet. Insofern ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt zur sogenannten Klimagerechtigkeit, auch unser Kampf, also der die Überwindung dieses Gesellschaftssystems irgendwie beinhaltet. Abgesehen davon ist der GLB natürlich also allen Initiativen, die sozusagen die Klimakrise zum Thema hat und diese Klimakrise beheben möchte, ist natürlich auf der Seite dieser Initiativen, weil es letztendlich darum geht, um das Überleben auf diesem Planeten zu sichern.
Und jetzt zum Abschluss noch ganz überparteilich gefragt, warum soll Oberösterreich, warum sollen die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher zur AK-Wahl gehen?
Die Arbeiterkammer ist die gesetzliche Interessensvertretung der Arbeiterinnen und Arbeiter. Und insofern glaube ich, also, dass man als Arbeiter oder als Arbeiterin Interesse daran haben muss, also das an der Politik zu bestimmen. Die Politik der Arbeiterkammer mitzubestimmen. Es ist ja so, dass der Servicebereich der Arbeiterkammer hoch professionell ist und super funktioniert. Der andere Teil der Arbeiterkammer, die Selbstverwaltung, wird alle vier Jahre, also wird alle paar Jahre neu gewählt. Und ich denke, dass es auch die Legitimation der Arbeiterkammer erhöhen würde, wenn möglichst viele Leute daran teilnehmen.
Frisch und munter,
aktuell und informativ, objektiv, subjektiv, alternativ
und überhaupt. Frosin, das werktägliche Infomagazin von Radio Froh.
Alle weiteren Informationen unter
www.froh.at. Am 29. Februar hat die Preisverleihung für den Frauenpreis der Stadt Linz stattgefunden. Dieser wird jährlich seit 2012 rund um den Internationalen Frauentag vergeben und ist mit 5.000 Euro dotiert. Die Auszeichnung soll durch die öffentliche Aufmerksamkeit sowie der finanziellen Unterstützung und der politischen Anerkennung helfen, feministische und frauenpolitische Anliegen der ausgezeichneten Projekte voranzutreiben. 2024 geht der Preis an Patricia Wenigwieser für ihr Engagement gegen Gewalt gegen Frauen. Wenigwieser hat das Thema einen ganzen Monat lang am Linzer Hauptplatz in einem Pop-up-Store gemeinsam mit Linzer Frauenorganisationen sichtbar gemacht. Felix Harrer war bei der Preisverleihung vor Ort und hat ein kurzes Interview mit ihr geführt.
Ich bin hier mit der Gewinnerin des Frauenpreises 2024, mit der Patricia Wenigwieser. Gratuliere an dieser Stelle.
Vielen Dank, Dankeschön.
Um was geht es denn in deinem Projekt?
In meinem Projekt Standalone. Das hat es im Dezember gegeben am Linzer Hauptplatz, im Innovationshauptplatz, dem Pop-Up-Store. Ist darum gegangen, auf Frauenorganisationen aufmerksam zu machen. Also wo kann ich hin, wenn ich in einer Gewaltsituation, in einer Beziehung bin, wo ungesunde Verhältnisse bestehen, wo kann ich hin, wo kann ich mich hinwenden. Also das war so die Grundmotivation.
Was war die Motivation dahinter, dass du gesagt hast, okay, du reichst dieses Projekt jetzt dann auch offiziell ein, obwohl wir, wie wir gerade gehört haben, während der Preisverleihung doch relativ kurzfristig, wenn ich es noch in Erinnerung habe.
Genau, es war sehr, sehr kurzfristig. Also ich bin im Oktober draufgekommen, dass man den Pop-Up-Store gewinnen kann, wenn man eine Idee einreicht. Und habe das gemacht und dann im November eben Bescheid bekommen. Meine eigene Intention war der Auslöser war, mich da für Frauen und für die Bestärkung von Frauen auch einzusetzen, weil ich selbst ungesunde Beziehungen erlebt habe und beim mich daraus lösen eben ganz stark diese Frauenorganisationen im Kopf habe, die mir damals geholfen haben, da einen Weg rauszufinden.
Das ist schon richtig angesprochen. Eines deiner Ziele war, sie auch aus toxischen, ungesunden Beziehungen zu befreien. Gibt es da noch weitere, konkretere Ziele, um das nur ganz kurz ein bisschen tiefer einzusteigen in die Materie?
Konkretere Ziele? In welche Richtung?
Auf das Projekt bezogen. Du hast gesagt, okay, du möchtest Frauen sozusagen die Möglichkeit geben oder den Hinweis geben, hey, aus toxischen Beziehungen kann man sich befreien. Gibt es noch eine Message, die du an Frauen in eben toxischen Beziehungen geben möchtest?
Also sie ist bestimmt die Eigeninitiative ergreifen. Also Frauen oder wir Frauen sind einfach oft zu unsicher, bleiben in Situationen, verharren in Situationen, die nicht okay sind, die Grenzen überschreiten. Und das ist, was ich mitgeben möchte, eben diese Eigeninitiative ergreifen, schauen, wo kann ich mich hinwenden, wer kann mir raushelfen und eben an die eigene Stärke glauben. Deswegen auch dieses Kunstprojekt, das daraus entstanden ist.
Du hast das Kunstprojekt, wie schon jetzt erwähnt, gleich überleitend verwendet, am Linzer Hauptplatz öffentlich gemacht und die da quasi öffentlich präsentiert. Es war ein Pop-Up-Store. Wie war da die Reaktion der Bevölkerung aus der Gesellschaft? Du bist vermutlich mit ziemlich vielen Menschen in der Zeit in Kontakt gekommen.
Ja, total. Also es war Dezember eben letztes Jahres. Da sind generell mal sehr, sehr viele Personen am Hauptplatz, weil Weihnachtsmarkt, Weihnachtszeit, Einkaufszeit. Und die Reaktionen waren sehr, sehr positiv. Also viele haben bisher den Pop-Up-Store noch gar nicht so gekannt, mitbekommen, weil oft sind ruhigere Projekte drinnen. In dem Fall war es ja doch sehr viel in der Auslage, sehr viele Nummern, also Frauenorganisationen, Namen, die da ausgehängt waren und eben meine Bilder, die in Weiß und Gold da auch rausgeglänzt haben, kann man sagen, mit den bestärkten Sprüchen drauf. Und die Reaktionen waren ausschließlich, und das sage ich also Gott sei Dank ausschließlich, weil es für mich selbst immer eine Überwindung war, da reinzugehen in diesen Raum mit diesem Thema. Und die Reaktionen waren ausschließlich positiv, sowohl von Frauen und Männern. Und die haben das sehr bestärkt, diese Aktion.
Noch ein Blick in die Zukunft. Wo geht's hin mit dem Projekt, vielleicht mit weiteren Projekten oder Initiativen?
Ja, also das habe ich mal, wie ich das gestartet habe, gar nicht so gedacht gehabt, aber dieses Projekt Standalone war jetzt im Endeffekt die erste von einer Reihe, kann ich schon mal sagen. Also es kommen noch weitere Projekte. In dem Dezember sind Firmen und Organisationen auf mich zukommen, die was machen wollen. Und von dem her kann man gespannt sein, was sie dann vielleicht im Herbst und auch nächstes Jahr dann daraus ergibt.
Sehr schön. Was bedeutet da die Auszeichnung, abschließend gefragt?
Ja, es ist eine sehr, sehr große Ehre. Es bedeutet mir sehr viel, weil, wie gesagt, mir sehr eine große Überwindung eben auch gekostet hat, dass ich das Thema anspricht, dass ich selbst über mein Erlebtes sprich, und von dem her ja, eine große Ehre.
Super, Dankeschön.
Frosin.
Das Infomagazin auf Radio Froh
auf 105,0 MHz.
Frauen sind häufig von Armut betroffen. Wie das gemessen und erforscht wird, lässt teilweise aber nicht zu, das wahre Ausmaß der Armut zu erfassen. Welche neuen Ansätze es gibt, ist bei einem Gespräch von der Plattform Diskurs des Wissenschaftsnetz erläutert worden. Zuerst spricht Katrin Gasior. Sie ist Senior Research Fellow beim Institut SASPRI in Großbritannien. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt in angewandter und vergleichender sozialpolitischer Forschung. Im Besonderen beschäftigt sie sich mit Armut und Einkommensungleichheit in Europa, als auch in Ländern mit niedrigen oder mittleren Einkommen. Sie entwickelt Mikrosimulationsmodelle, um dabei vor allem die Rolle von Steuer- und Sozialleistungssystemen zu erforschen. Gasior spricht darüber, dass Frauen vermehrt in Teilzeit arbeiten, welche Auswirkungen das haben kann, von Entscheidungen, die im Haushalt getroffen werden, bis zu fehlender Möglichkeit, den Partner zu verlassen.
Es freut mich, dass Interesse zu diesem Thema besteht und dass ich meine Ergebnisse präsentieren darf. Wir hören immer öfter im politischen Diskurs, dass man einfach mehr arbeiten gehen soll, um genug Geld zum Leben zu haben. Was wir dabei erleben, ist einerseits, dass Verantwortung von der Sozialpolitik auf Einzelne umgewälzt wird und andererseits auch, dass Arbeit als der heilige Gral betrachtet wird, der alle sozialen oder zumindest finanziellen Probleme lösen soll. Vollzeitarbeit mit möglichst wenig Erwerbsunterbrechungen sorgt für finanzielle Unabhängigkeit, das ist zumindest die Idee dahinter. Dieses Idealbild, das da transportiert wird, geht aber sehr an der Lebensrealität vieler Frauen in Österreich vorbei. Die EU-SINT-Daten zeigen, dass diesem Bild zwar 2/3 der Männer entsprechen, jedoch tun dies weniger als 1/3 der Frauen. Wir wissen ganz genau, Frauen gehen stattdessen eben eher Teilzeitarbeiten in Österreich, sind häufiger inaktiv und auch öfter mit Erwerbsunterbrechungen konfrontiert, zum Teil eben auch, weil sie bei Kindern im Haushalt leben. Nun hat die Sozialpolitik die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, arbeiten zu gehen. Dabei darf sie jedoch auch nicht den Blick auf die jetzige Situation vieler Frauen vergessen. Das heißt, Sager wie Leute geht's mehr arbeiten, greifen eindeutig zu kurz. Um die aktuelle Situation im Blick zu behalten, braucht es empirische Evidenz. Wir wissen aber eigentlich ziemlich wenig über die individuelle finanzielle Situation von Frauen, da viele Indikatoren auf Haushaltsebene erfasst werden. Zum Beispiel, wenn man sich das Armutsrisiko zwischen Männern und Frauen anschaut in Österreich, so kommt dabei raus, dass es sich kaum voneinander unterscheidet, und zu einem großen Teil liegt es eben daran, dass es auf der Haushaltsebene gemessen wird. Bei der Standarddefinition von Armut wird eben davon ausgegangen, dass alle Haushaltseinkommen, dass alle Einkommen des Haushalts zu gleichen Teilen an alle Haushaltsmitglieder verteilt wird. Empirische Evidenz zeigt jedoch, dass dies in der Realität nicht unbedingt der Fall ist. Nicht alle Haushalte teilen und nicht alle zu gleichen teilen. Aus Studien wissen wir weiterhin, dass der Lebensstandard von Frauen stark damit zusammenhängt, wie viel sie zum Haushaltseinkommen beiträgt. Das heißt, je größer ihr Anteil am allgemeinen Haushaltseinkommen, desto größer auch ihr persönlicher Lebensstandard. Gleichzeitig zeigen Studien auch, dass Einkommensunterschiede im Haushalt gemeinsame Entscheidungsfindungen unwahrscheinlicher machen. Das heißt, die Entscheidungsgewalt, wie finanzielle Mittel im Haushalt verwendet werden, liegt häufig bei jener Person, die den größeren Anteil dazu beiträgt. Und die individuelle Einkommenssituation kann natürlich auch darüber entscheiden, ob es sich die Frau überhaupt leisten kann, eine Beziehung zu verlassen und eine potenziell gewalttätige Beziehung zu verlassen. Das heißt, es gibt gute Argumente, sich das mal aus individueller Perspektive anzusehen, aber kaum Daten dazu.
Gasior beschreibt, wie das Modell funktioniert, mit dem Armut in Haushalten gemessen wird und was bei diesen Berechnungen anders ist als bei anderen zuvor.
Gemeinsam mit Kolleginnen an der University of Essex beschäftige ich mich jetzt mit diesem Thema. Wir verwenden das Mikrosimulationsmodell Euromod. Das ist ein Modell, das für alle EU-Länder zur Verfügung steht. Ich habe lange auch das Modell für Österreich entwickelt. Und mit diesem Modell können wir jetzt nicht nur Standardindikatoren der Armut berechnen, sondern eben auch das individuelle Armutsrisiko und damit eben Evidenz zur Verfügung stellen, um sich das eben auch mal aus individueller Perspektive anzusehen. Unsere Studie beschäftigt sich zwar mit allen Frauen in Europa, für dieses Gespräch heute habe ich jedoch Österreich spezifische Zahlen berechnet. Was ist jetzt so besonders an unserer Methode? Anders als in anderen Studien erlaubt es unsere Methode, alle Privathaushalte, alle Menschen, die in Privathaushalten leben, zu berücksichtigen, sowie auch deren unterschiedliche Einkommensquellen und Steuerleistungen. In der Vergangenheit hat man sich häufig eben, weil das nicht so einfach ist, auf alleinlebende Erwachsene konzentriert und auch nur bestimmte Einkommensquellen berücksichtigt. Mit unserer Methode können wir also jetzt das individuelle Armutsrisiko für alle Frauen gesamt berechnen, sowie auch für Frauen in verschiedenen Arbeitsmarkt- oder Lebenssituationen. Und zusätzlich können wir auch die Rolle des Sozialstaats unter die Lupe nehmen. Unsere Berechnungen zeigen, dass die Standarddefinition von Armut die prekäre Situation von vieler Frauen in Österreich unterschätzt, denn betrachtet man das individuelle Armutsrisiko, so haben Frauen in Österreich ein deutlich höheres Risiko als Männer. Während das individuelle Risiko von Männern 15% beträgt, so haben Frauen ein Risiko von 32%. Wenn man das jetzt sehr zugespitzt, formuliert, bedeutet das, würden alle Frauen von heute auf morgen ohne Partner leben, so wäre ein Drittel von ihnen über Nacht armutsgefährdet. Das wäre natürlich nur der Übernachteffekt. Dann natürlich kommt der Sozialstaat zu tragen oder auch Alimentzahlungen und dann wäre das natürlich nicht mehr der Fall. Das hohe individuelle Armutsrisiko hängt stark mit den Lebensrealitäten von Frauen zusammen. Armutsgefährdet sind 52% aller inaktiven Frauen, fast 60% aller Frauen mit geringer Teilzeitbeschäftigung, also Frauen, die weniger als 20 Stunden pro Woche arbeiten, und 28% aller Frauen mit Arbeitswochenstunden zwischen 20 und 34 Stunden. Das heißt, jene Frauen, die nicht dem Idealbild entsprechen, und ich möchte daran erinnern, dies betrifft mehr als 2/3 aller Frauen in Österreich, haben ein sehr hohes individuelles Armutsrisiko. Aber was ist jetzt mit den vollzeiterwerbstätigen Frauen, also jenen Frauen, die diesem Bild eher entsprechen? Nun, auch hier zeigt sich, dass selbst Frauen, die in einer Vollzeitbeschäftigung sind, ein höheres individuelles Armutsrisiko als Männer haben. Jede 10. Frau, die 35 oder mehr Stunden pro Woche arbeitet, ist armutsgefährdet, hat ein Nettoeinkommen, das unterhalb der Armutsgefährdungslinie liegt. Man könnte auch sagen, diese Frauen sind working poor. Das heißt, es ist nicht nur der Erwerbsstatus ausschlaggebend für das höhere individuelle Armutsrisiko von Frauen, sondern hier sieht man ganz deutlich, dass auch der Gender Pay Gap zu tragen kommt. Besonders prekär ist außerdem die Situation von selbstständigen Frauen. 48% von ihnen sind individuell armutsgefährdet.
Gasior teilt weitere Fakten rund um die Armutsgefährdung von Frauen und spricht einen Appell an die Politik aus.
Teilweise lassen sich diese Unterschiede auch durch das Steuer- und Sozialleistungssystem in Österreich erklären. Dieses leistet zwar einen wichtigen Beitrag, um das individuelle Armutsrisiko zu reduzieren, jedoch nicht für alle Frauen. Das individuelle Armutsrisiko von arbeitslosen und inaktiven Frauen wäre um 19 Prozentpunkte höher, gäbe es den Sozialstaat nicht. Das heißt, damit würde das Risiko bei weit über 60% liegen. Anders sieht es bei der Unterstützung von Frauen in atypischer Beschäftigung aus. Hier reduziert das Steuer- und Sozialleistungssystem das Armutsrisiko von Frauen in Teilzeitarbeit nur zwischen 1 und 5 Prozentpunkten und erhöht sogar das Armutsrisiko von selbstständigen Frauen um 5 Prozentpunkte. Das heißt, vergleiche ich das Armutsrisiko vom Bruttoeinkommen mit dem Armutsrisiko von Nettoeinkommen, so steigt das Risiko für selbstständige Frauen um 5 Prozentpunkte. Das liegt zum einen an der deutlich geringeren Rolle von Sozialleistungen für selbstständige Frauen. Also selbstständige Frauen beziehen deutlich weniger häufig Sozialleistungen als eben jetzt arbeitslose und inaktive Frauen. Aber es hängt auch mit dem relativ hohen Effekt von Steuern zusammen. Das heißt, die niedrigen Erwerbseinkommen werden besteuert und damit rutschen diese Frauen unter die Armutsgrenze. Und dies betrifft nicht nur selbstständige Frauen, sondern eben auch häufiger Frauen in Teilzeitarbeit. Und damit komme ich schon zum Ende meines Inputs, möchte auch mit einem Plädoyer an die Sozialpolitik enden. Diese hat die Aufgabe, einen Mindestlebensstandard für alle Menschen zu gewährleisten. Das heißt aber auch, dass Rufe nach mehr Vollzeitbeschäftigung diese Aufgabe ausblenden. Denn wie man sieht, das greift einfach zu kurz. Zwei Drittel oder mehr als zwei Drittel der Frauen in Österreich sind eben nicht in Vollzeitbeschäftigung, haben Erwerbsunterbrechungen oder leisten auch sehr wichtige unbezahlte Care-Arbeit. Das heißt, diese Rufe blenden eine wichtige Aufgabe der Sozialpolitik aus und die Sozialpolitik macht es sich leicht. Hingegen schafft die individuelle Betrachtung der Armutssituation einen besseren Überblick über die soziale Lage von Frauen und zeigt, wo es stattdessen gilt, hinzusehen. Das betrifft, wie erwähnt, schon die unbezahlte Care-Arbeit. Dann möchte ich auch an die jüngsten Ergebnisse der Zeitverwendungsstudie verweisen, sowie auch die relativ hohe Steuerlast von Niedrigverdienerinnen. Man könnte sich auch die Rolle sogenannter In-Work-Benefits in Österreich für Frauen in Teilzeitarbeit oder auch selbstständige Frauen genauer anschauen. Und natürlich auch, eh schon bekannt, den Gender Pay Gap. Das heißt, unsere Studie verschafft uns einen ersten Überblick. Unsere Methode könnte aber auch dazu verwenden, eben noch genauer hinzusehen auf einzelne Sozialleistungen oder auch Steuerleistungen, um diese genauer zu betrachten. Und natürlich gilt es auch, andere Lebensrealitäten in den Blick zu nehmen, wie zum Beispiel auch die Rolle von Kindern im Haushalt. Und ich denke, der zweite Input wird dazu auch einen sehr guten Beitrag leisten.
Der zweite Input kommt von Christina Siegert. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie an der Universität Wien. Ihre Forschungsinteressen liegen an der Schnittstelle zwischen Armuts-, Arbeits- und Familienforschung, mit besonderem Fokus auf Geschlechterungleichheit. Sie erklärt, warum es kompliziert ist, die Einkommensverteilung innerhalb eines Haushalts zu messen. Sie sagt, dass das Armutsrisiko schon bis zu einem gewissen Punkt verringert wird, wenn man in einem geteilten Haushalt lebt und sich Ausgaben teilen kann.
Wie der Beitrag von Katrin Gasio schon zeigt, beeinflussen diese verschiedenen Perspektiven die durchschnittlichen Armutsgefährdungsquoten von Männern und Frauen auf verschiedene Art und Weise. Und das geht eben vor allem auf die Situation in heterosexuellen Paarhaushalten zurück. Und die habe ich genauer beleuchtet. Um Armutsgefährdung bei Paaren zu untersuchen, müsste man wissen, ob und wie PartnerInnen ihr Geld miteinander teilen. Aber das ist in der Armutsberichterstattung gar nicht so einfach, das realitätsgetreu darzustellen. Einerseits gibt es nicht so viele Daten dazu und andererseits ist es auch relativ schwer, Erhebungsinstrumente zu entwickeln, die diese Komplexität von Einkommensdynamiken innerhalb von einem Haushalt, also wie teile ich überhaupt, dem so gerecht zu werden. Und deswegen stützt man sich eben in der einkommensbasierten Armutsmessung meistens auf so hypothetische Szenarien und Annahmen, wie eben Paare ihr Einkommen teilen, also zum Beispiel komplett oder gar nicht. Die amtliche Statistik und auch der Großteil von der europäischen Armutsforschung misst, wie wir gerade gehört haben, Armutsgefährdung auf Haushaltsebene und geht damit davon aus, dass sie nicht nur ihr ganzes Geld miteinander teilen, sondern auch alle ihre ökonomischen Risiken. Das heißt, in Paarhaushalten speziell ist es so, dass damit PartnerInnen jeweils das gleiche Armutsrisiko zugewiesen wird und diese möglichen Einkommensunterschiede, die zwischen PartnerInnen bestehen, werden damit ignoriert. Ein kleinerer Teil der Armutsforschung versucht deswegen eben Armutsgefährdung auf Basis von persönlichen Einkommen abzubilden, wie wir jetzt eben auch schon im Beitrag gesehen haben. Spezifisch in Paarhaushalten misst man damit sozusagen, wie armutsgefährdet man ist, wenn man keinen Zugriff auf das Einkommen vom Partner hat. Und mit diesem Zugang möchte man dann abbilden, dass ökonomische Risiken zwischen PartnerInnen oft schon auch sehr ungleich verteilt sind. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, dass eine der beiden Perspektiven richtig oder falsch ist, weil letztlich sind ja PartnerInnen immer beides. Also man ist ja einerseits Individuum, aber andererseits auch Teil von diesem Paar. Und diese verschiedenen Analyseebenen, ob man sich jetzt Haushalt oder Person anschaut, bilden damit im Endeffekt einfach zwei verschiedene Szenarien oder auch verschiedene Dimensionen von Armutsgefährdung ab. Weil die meisten Paare sehen ihr Geld schon bis zu einem gewissen Grad als eine gemeinsame Ressource und teilen das auch miteinander. Und dadurch wird dann auch jedenfalls das unmittelbare Armutsrisiko der einkommensschwächeren Person abgemildert. Also doch das, dass ich eventuell mit meinem Partner Geld teile oder auch mehr Wohnkosten spare, weil ich mit ihm zusammenwohne, spare ich mir Geld und reduziere mein Armutsrisiko. Aber meine längerfristigen ökonomischen Risiken trage ich trotzdem alleine.
Frauen sind vor allem dann von Armut gefährdet, wenn sie sich trennen. Sie waren zuvor finanziell abhängiger von ihrem Partner als umgekehrt. Und das wiederum hat Auswirkungen darauf, dass sich Frauen nicht von gewalttätigen Männern trennen.
Und wo sich das vor allem zeigt, ist in einer Vielzahl von Studien zu den ökonomischen Auswirkungen von Trennungen. Wenn das Einkommen von meinem Partner wegbricht nach der Trennung, dann erhöht das vor allem das Armutsrisiko von der Frau, während der Ex-Partner eher selten mit solchen ökonomischen Folgen konfrontiert ist. Und dieses Angewiesensein auf den Partner hängt eben einerseits sehr stark vom Fortbestehen der Beziehung ab, aber auch so ein bisschen von der Idee, dass der weiterhin ein sicheres Einkommen hat. Und was man schon angeschnitten hat, birgt das eben auch gefährliche Machtdynamiken, gerade im Kontext von Partnergewalt.
Sigert meint, dass in Paarbeziehungen es eine Rolle spielt, wie viel Einkommen den Personen auf individueller Ebene zur Verfügung steht. Hier müsse man früher ansetzen, um Armut zu erkennen.
Es reicht eigentlich nicht aus, sich Armutsgefährdung erst dann anzuschauen und erst dann zu problematisieren, wenn sie sichtbar geworden ist. Also zum Beispiel, wenn Mindestpensionistinnen dann von Altersarmut betroffen sind oder wenn eine Mutter nach der Scheidung auf einmal Alleinerzieherin ist und nicht weiß, wohin, sondern es geht schon auch darum, sich dieser Problematik zu widmen, wenn so ökonomische Risiken entstehen. Und das geht eben nur auf dieser Haushaltsperspektive nicht so gut. Deswegen sieht man, wenn man speziell für Paarhaushalte beide Perspektiven kombiniert, also wenn man Armutsgefährdung sowohl mit dem Haushaltseinkommen als auch mit dem Personeneinkommen darstellt, dass man ganz gut erfassen kann, ob jemand vom Partner finanziell abhängig ist, um Armut zu vermeiden, oder ob vielleicht das eigene Einkommen armutssicher ist. Dafür ist es dann, so salopp gesagt, auch ein bisschen wurscht, ob jetzt die Paare ihr Einkommen tatsächlich miteinander teilen. Es geht eben viel mehr um diese Verteilung von ökonomischen Risiken, denen die Leute potenziell ausgesetzt sind.
Bei Männern spielt es keine so große Rolle, ob das Haushaltseinkommen oder das individuelle Einkommen untersucht wird. Für sie ist die Armutsgefährdung allgemein geringer.
Also für sie macht es nicht so einen großen Unterschied, ob man sich jetzt das Armutsrisiko auf Haushalts- oder Personenebene anschaut. Männer können ganz gut Armut mit ihrem Personeneinkommen vermeiden in der Regel, teilweise sogar besser als auf Basis von ihrem Haushaltseinkommen. Das sieht man hier bei Männern mit geringer Bildung, da ist das Armutsrisiko von Vätern höher als auf Personenebene. Warum ist das so? Im Prinzip sehen wir hier die andere Seite von finanzieller Abhängigkeit. Also dass quasi auch, wenn mein Personeneinkommen ausreicht, das nicht unbedingt heißt, dass ich damit auch noch eine andere Person erhalten kann. Das individuelle Armutsrisiko von Frauen ist demgegenüber deutlich höher und insbesondere bei Müttern sieht man, dass das je nach Bildungsgrad um die 40 bis 60% betrifft. Das heißt, für knapp die Hälfte der Mütter in Österreich reicht das eigene Geld nicht aus, sich vor Armut zu schützen. Und das Armutsrisiko auf Basis von Personeneinkommen ist damit viel deutlicher ausgeprägt als auf Basis vom Haushaltseinkommen. Ein großer Anteil von den Frauen und auch vor allem von den Müttern sind oft auf das Einkommen von ihrem Partner angewiesen, um nicht armutsgefährdet zu sein. Und obwohl Bildung oft in Diskursen zur Armutsbekämpfung, aber auch zur Gleichstellung so ein bisschen als Instrument, sich vor Armut zu schützen, stilisiert wird oder auch als Ausweg aus Armut, sieht man, dass auch für Mütter mit hoher Bildung das Einkommen oft nicht armutssicher ist. Wenn ich hier von hoher oder niedriger Bildung spreche, dann meine ich damit formale Bildungsabschlüsse. Und ob jemand zumindest so einen postsekundären Abschluss heißt, mal, dass in der Gruppe der hochgebildeten Leute vor allem Leute mit Universitätsabschluss abgebildet sind.
Zum Schluss weist Siegert darauf hin, dass die Ungleichheiten bei Armut zwischen den Geschlechtern in Österreich besonders hoch sei im europäischen Vergleich.
Diese deutlichen Geschlechterunterschiede und auch Abhängigkeitsverhältnisse, die man in Österreich sieht, nehmen eine Sonderstellung im europäischen Vergleich ein, weil eben hier diese Unterschiede besonders prägnant ausgebildet sind. Und das ist mitunter auf diese traditionellen Rollenbilder zurückzuführen, die man in Österreichs Paarhaushalten sieht. Gerade in Paaren mit Kindern ist es so, dass Arbeitszeitmodelle dominieren, wo eben der Mann Vollzeit arbeitet und die Frau, wenn sie dann überhaupt beschäftigt ist, Teilzeit arbeitet und das meistens auch unabhängig von ihrem Bildungshintergrund. Dadurch generieren Mütter dann maximal einen Zuverdienst zum Haushaltseinkommen. Dieser Zuverdienst ist sehr wichtig für die Haushalte, weil natürlich erhöht es das Haushaltseinkommen und reduziert damit das akute Armutsrisiko von meiner Familie. Aber das ist gleichzeitig heißt es nicht, dass das eigene Einkommen ausreicht, um sich selber finanziell unabhängig abzusichern. Ja, zusammengefasst zeigt sich also, dass Frauen ein höheres individuelles Risiko tragen als ihre Partner und dass es eben nicht nur irgendein statistisches Problem ist, mit dem sich Leute auf der Uni rumschlagen sollten, sondern dass es idealerweise natürlich das Ziel sein sollte, dass niemand von Armut bedroht ist, unabhängig davon, als auch wie hoch die Person gebildet ist.
Das waren die Wissenschaftlerinnen Katrin Gasior und Christina Siegert im Gespräch mit Diskurs, das Wissenschaftsnetz. Sie haben vorgestellt, wie Frauen von Armut betroffen sein können und warum diese Armut mit gängigen wissenschaftlichen Methoden teilweise nicht sichtbar genug gemacht werden kann. Und damit bin ich auch schon am Ende des heutigen Frosins angekommen. Am Mikrofon war Aileen Yilmaz. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Alle Informationen und die Sendung zum Nachhören finden Sie auf unserer Website unter www.fro.at oder im Audioarchiv der Freien Radios in Österreich unter cba.media. Bis zum nächsten Mal.
Sitzt in der Stube, spielt Klavier, lugt schon lang nimm auf die Noten und auch genehm in Bote. Vor nächster Stund, sie spielt und spielt, sich die kleinen Finger wund. Ihre Mutter, wo kommt, sagt, Kind, bist nicht gesund. Nimmt sie in den Arm, ihre Haut weich und warm, aber im kleinen Herz schlägt es Alarm. Schon lang kann sie neu in ihm geniessen, weil die Gedanken an Klavierstunden sind nicht nur für Driessen. Sie hat Angst, nicht nur das, die Gefühle kennen kein Mass, wenn sie nur können, das Maul aufmachen. Wenn ältere Freunde sie fragen, wieso sie nicht mehr lachen kann, aber wem soll sie sich denn anvertrauen, wie aus unbeschreiblichen Wörtern Sätze anverbauen.
Sie ist nicht allein und doch wird sie hart wie Stein. Sie ist nur so klein und kann es gar nicht fassen, wie sich der Ekel in ihr füllt in Masse. Von Krämpfen im Bauch, wo knurrt vor Wut und Ohnmacht, gibt sie sich selber die Schuld für das, was man mit ihr hat gemacht. Seine Fresse vor all dem bringt sie zurück zu dem Klavier, wo sie niemandem etwas sagt, weder dir noch mir. alles, was sie vor sich gibt, landet auf diesen Tasten. Die Melodie tönt tragisch, traurig und innerlich am Durchrasten. Alles plastisch, durchsichtig, jedes Streben vergeben, die Umwelt fremd und bedrohlich. Und sie versteht's nicht. Was lohnt sich's, nein zu sagen, wenn jemand trotzdem weitermacht? Angst vor dem Tag, Fieberwahn in der Nacht. Wieso ein Erwachsener so viel Macht? Sie verdrängt, von Fragen beengt, spielt weiter und denkt an das, was ich sehe, verkriecht sich in sich und in ihrer Melodie. Sie ist schon lange erwachsen, sucht einen Job, hat kein Geld, dreht sich um die eigene Achse. Sucht sie ihre Mutter, schon eine Ewigkeit nicht gesehen. Dass sie sich nicht verstehen, tut die Finne noch weh. Sie sitzen in der Stube, trinken einen Tee. Plötzlich die Mutter steht auf, nimmt die Decke vom Klavier, sagt jetzt, bist schon mal bei mir, spiel mir doch etwas vor. Sie wittert von fern, noch eine Gefahr, setzt sich auf ihren Stuhl, schaut auf ihre Hände, plötzlich ist alles wieder da. Sechstes Element.
Es wird schwarze Melodie, dringt in ihren Gehörgang ein, brennt sich in ihr Herz und sie schreit vor Schmerz. Ihre Hand wird erfuscht und sie hämmert und schlägt aufs Klavier, wo ihre Schutzmut bedroht. Sie wünscht sich, sie wäre tot, sie ist spät, es ist alles wieder da. Bilder, Gedanken, Fetzen vor ihren Augen und sie will es nicht glauben. Wie hätte sie das alles können laufen, stauben?
Laufen, stauben.
Tränen brennen, unbändigen Hass, Gefühl, jemand hat für sie ihre Chance verpasst.
Erinnerung überwältigt, sie dringt tief in sie ein. Sie sitzt krümmt und zittert, nur Nebel um sie herum, wenn die Melodie nur endlich wird verstummen. Sie erhebt ihre Faust, ein Gefühl von ewigem Verlust. Sie ist Versuchsobjekt und man hat sie verpfuscht. Und jetzt steht sie vor mir, sie hat sich geschlagen und kämpft, damit Zeit und Überwindung ihre Wunden bedämpft. Damit die Vergangenheit das Leben nicht mehr täglich bestimmt. Damit sie fühlt, sie trägt keine Schuld und auch weiss, dass das stimmt. Damit sie aufmacht, kann gehen, neues Vertrauen bekommen. Damit die Echos nicht mehr so quälen. In ihrer Verhalle hat sie die Mauern verschlagen, die sich in ihr verkrallen. Lebt irgendwie doch immer mit der Gewissheit, dass sie der Abend vom Klavier wohnt. Wohl nie mehr vertreibt.
Ihre Erlebnisse haben sie und ihre Umgebung vor eine schwere Aufgabe gestellt. Und ich weiss oft genug nicht, was sagen, wenn sie mir das erzählt. Hoffnung, Kraft und Wort. Ich wünsche mir für sie einen sicheren, beschützenden Ort. Ich kann ihr meine Arme geben und meine Aufmerksamkeit. Aber genug oft machen sich die Gedanken wieder breit. Und ich habe das Gefühl, ich habe versagt. Bis ich sehe, mir kann ich gar nicht gehen. Nur ein siebens warmes Nest, aber nichts, was sie beschützt vom Rest. Deine Geschichte ist ein Teil von mir, den ich nie mehr verliere. Du bist ja nur als Buch. Und zwei Seiten sind beschrieben, irgendwann vielleicht sind Tränen gegangen und die Wut wird bleiben.
Auf deinem Weg sind Strassen unterhöhlt und Leitplanken verrostet. Wie viel Anstrengung jeder Schritt dich kostet, weiss ich. Und in Verzweiflung schmeiß ich die Ziele in den Dreck. Wünscht zwar ein Bleistiftspur und mit dem Gummi putz ich's weg. Ich liebe deine Kraft, die Wut und die Mut, neben dir zu stehen und zu lachen. Tut mir so gut, ich wünsch, es wär gut. Wünsch, es wär gut. Wünsch, es wär gut.
same.